Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. ...1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das verlängerte Festjahr ist vorbei, was es verändert hat und was nicht. Der Blogger Chaim Guski zieht gleich Bilanz. Außerdem, heute ist der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Wie es dazu kam und wer worüber diskutiert, auch dazu gleich mehr. Beginnen werden wir mit einem Blick in die USA. Dort hält die Kontroverse über das Abtreibungsurteil an. Auch die Religionsgemeinschaften reagieren sehr unterschiedlich darauf. Vor einer Woche entschied der Supreme Court, dass die US-Bundesstaaten eigene Abtreibungsgesetze erlassen dürfen. Und das heißt, sie dürfen Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Das Urteil löst Proteste aus und Begeisterungsstürme. Rechte Evangelikale danken Gott und aus ihrer Perspektive fast dasselbe Donald Trump. Auch römisch-katholische Bischöfe der USA halten die Entscheidung für eine frohe Botschaft. Liberale Christinnen und Christen dagegen zeigen sich ebenso entsetzt wie jüdische Gemeinden. Sie fürchten um Frauenrechte und Religionsfreiheit. Katja Ritterbusch fasst die Reaktionen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften zusammen.
50 years of a legally enshrined right to abortion in the United States.
The Supreme Court has reached a decision on the.
Die Gräben, die die Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA am vergangenen Freitag quer durch das Land riss, spalten auch Gotteshäuser und Glaubensgemeinschaften. Für die einen war das Urteil, dass das seit fast 50 Jahren festgeschriebene Recht auf Abtreibung aufhebt, eine Antwort auf ihre Gebete. Für die anderen ist es Anlass zu Furcht und Sorge. Vor allem evangelikale Kirchenführer feierten die Entscheidung.
In America, the Supreme Court said every life matters.
Der Supreme Court habe geurteilt, dass jedes Leben zählt, rief Jensen Franklin, Pastor der Free Chapel Megachurch in Atlanta im Bundesstaat Georgia, unter dem Jubel der Gläubigen. Gott schenke Leben. Und Millionen von Babys seien in dieser Woche gerettet worden. Mit der Aufhebung des Abtreibungsrechts, bekannt unter dem Namen Roe vs. Wade, fällt die Entscheidung zurück an die Einzelstaaten. Die Wirkung ist unmittelbar. Rund die Hälfte aller 50 US-Bundesstaaten dürften Abtreibungen künftig verbieten oder stark einschränken. Einige Staaten haben bereits entsprechende Gesetze beschlossen, die mit dem Urteil vom Freitag automatisch in Kraft traten. Alabama, Louisiana und Kentucky verbieten Abtreibungen, selbst in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest. Anthony George, Pastor der First Baptist Church of Atlanta, erklärte in seiner Sonntagspredigt: Den wahren Christen lenke Gottes Hand. Auch an der Wahlurne.
What happened on Friday would not have happened if it were not for Christians engaging their convictions when they vote.
Tatsächlich ist die Aufhebung des Abtreibungsrechts die späte Erfüllung eines Wahlversprechens, das Ex-Präsident Donald Trump den evangelikalen Christen im Gegenzug für ihre Stimmen gab. Trump ernannte während seiner Amtszeit 3 Richter für den Supreme Court und machte damit die Bahn frei für die Durchsetzung einer erzkonservativen Agenda. Zufrieden mit dem Votum des höchsten Gerichts zeigten sich auch Vertreter der katholischen Kirche in den USA, wenngleich der Ton weniger schrill war.
I paused a moment and I thanked God for the decision.
Er habe einen Moment innegehalten und Gott für die Entscheidung gedankt, sagt Bischof Michael Olson von der Diözese in Fort Worth in Texas, einem Staat mit besonders striktem Abtreibungsrecht. Aber er respektiere auch all diejenigen, die gegen die Entscheidung ihre Stimme erheben, solange der Protest friedlich ausfalle. Unter denen, die enttäuscht, besorgt, aber auch kämpferisch auf die Nachricht reagierten, waren vor allem Vertreter progressiver Kirchengemeinden in den USA.
This is a tragic day for women's healthcare.
Das sei ein tragischer Tag für die Gesundheitsversorgung von Frauen, sagte Raphael Warnock, US-Senator und Pastor der Ebenezer Baptist Church in Atlanta, in der einst Martin Luther King predigte. Die Entscheidung über eine Abtreibung gehe nur eine Frau und ihren Arzt an, so Warnock. Der Staat habe nichts in eine Behandlung Behandlungszimmer verloren. Einer Umfrage des Public Religion Research Institute zufolge befürworten 56% der Katholiken und 70% der evangelikalen Christen in den USA die Abschaffung von Roe vs. Wade. 60% der Mitglieder traditioneller protestantischer Glaubensgemeinschaften sowie 75% der jüdischen Amerikaner sind dagegen für das Recht auf Abtreibung. Lisa Fishbane-Joffe leitet das Hadassah-Institut für jüdische Frauen- und Genderstudien an der Brandeis University in Massachusetts.
The response from religious movements.
Die Reaktionen von religiösen Gruppierungen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in den USA sind gemischt, aber sie alle basieren auf der Auslegung der biblischen Texte. Nach jüdischem Religionsrecht sind Abtreibungen in bestimmten Situationen nicht nur erlaubt, sondern auch geboten, nämlich wenn die Gesundheit oder gar das Leben der Mutter in Gefahr sind.
Viele jüdische Amerikaner sehen in der Aufhebung von Roe vs. Wade einen Angriff auf die Religionsfreiheit, sagt Joffe.
Da geht es zum einen darum, dass allein ein Gespräch über religiöse Traditionen problematisch ist. So könnte zum Beispiel in Texas ein Rabbiner, der eine schwangere Frau über die Vereinbarkeit einer Abtreibung mit jüdischem Recht aufklärt, strafrechtlich belangt werden. Und das ist sehr bedenklich.
The Texas law and perhaps under other laws. So that's very concerning.
Die Religionsfreiheit werde noch in anderer Weise eingeschränkt, so Joffe weiter. Und das gelte nicht nur für jüdische Amerikaner.
Die Verfassung sagt auch, dass der Staat keine Religion einer anderen vorziehen oder Menschen ohne Religionszugehörigkeit die Einhaltung religiöser Regeln auferlegen darf. Aber genau das scheint die Entscheidung des Supreme Court zu tun. Sie erhebt die enge Interpretation einer christlichen Doktrin in den gesamten USA zum rechtlichen Standard.
Für die Bundesstaaten, die Abtreibungen künftig einschränken wollen, ebenso wie für Kirchenführer, bringt die Zukunft eine doppelte Herausforderung: Hilfe zu leisten für mittellose und verzweifelte Mütter und deren ungewollte Kinder. Seine Kirche sei gewappnet, sagt der katholische Erzbischof William Laurie aus Baltimore.
The church is not just about bans.
Es gehe nicht nur um Verbote, sagt Laurie. Die katholische Kirche, ebenso wie andere Glaubensgemeinschaften, böten robuste Hilfe für Bedürftige und Verwundbare.
For the poor and needy and vulnerable.
Lisa Joffe ist nicht überzeugt. Glaubensgemeinschaften alleine könnten die Last nicht tragen, sagt sie. Und ausgerechnet diejenigen Staaten, in denen jetzt die striktesten Abtreibungsgesetze in Kraft treten, investierten am wenigsten in Sozialprogramme für Mütter und Kinder, wie Gesundheitsversorgung, bezahlter Mutterschutz oder Kinderbetreuung.
If we really respected women, we would be offering those supports already, so that abortion is a less necessary choice. There is nothing.
Wenn sich die amerikanische Gesellschaft wirklich um das Wohlergehen von Frauen sorge, dann würde es diese Programme längst geben, sagt Joffe. Und Abtreibung wäre nicht mehr der einzig mögliche Ausweg.
Die Hand Gottes an der Wahlurne. Katja Ridderbusch berichtete über die anhaltende Kontroverse um das Abtreibungsurteil in den USA. Heute ist der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Und vielleicht fragen Sie sich, was gemeint ist mit dieser Kombination aus einer Religionszugehörigkeit mit dem Wort Rassismus. Gemeint sind Anfeindungen bis hin zu tödlicher Gewalt gegenüber Menschen, die Muslime sind oder für Muslime gehalten werden. Heute findet in Dortmund ein Kongress dazu statt. Was dieser 1. Juli erreichen soll und welche Tat einen solchen Tag begründete, das hat Hüseyin Topel recherchiert.
Am 1. Juli 2009 kam es im Landgericht Dresden zu einem tödlichen Ereignis. Marwa El-Sherbini hatte nur wenige Augenblicke vorher als Zeugin ausgesagt. Ein Jahr zuvor war Marwa auf einem Spielplatz rassistisch beschimpft worden. Sie brachte den Fall zur Anzeige. Es kam zu jener Gerichtsverhandlung, erinnert sich Sabanu Schema. Politologin an der Goethe-Universität Frankfurt.
Und als sie den Gerichtssaal verlassen wollte, wurde sie von dem Angeklagten mit zahlreichen Messerstichen ermordet.
Die im dritten Monat schwangere Marwa El-Sherbini verblutete vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes.
Der einzige Mensch, der ihr zur Hilfe eilte, war ihr Ehemann während dieser Tat. Und dieser wurde dann auch noch von einem Polizisten angeschossen, denn er wurde für den Täter gehalten. Also aus sehr vielen Perspektiven und Blickwinkel heraus steht dieser Tag für ein wirklich sehr schreckliches Ereignis.
Auf genau dieses Ereignis geht der Tag gegen antimuslimischen Rassismus zurück. Eine Initiative muslimischer Studierender hatte diese Idee. Denn der Tod Sherbinis ist kein Einzelfall. Die öffentliche Debatte ist, vor allem seit dem Erfolg rechtspopulistischer Parteien, fixiert auf Muslime als Täter und Attentäter. Dass Menschen auch Opfer werden können, weil sie muslimisch sind oder für muslimisch gehalten werden, rückt in den Hintergrund. Laut Schema wird in Deutschland erst seit einem Jahrzehnt Rassismus gegen MuslimInnen überhaupt thematisiert.
Dabei gibt es Ereignisse, an die sich bis heute noch viele Musliminnen und Muslime oder auch eben als solche Gelesene erinnern. Sei es der rechtsextreme Anschlag in Mölln 1992 oder in Solingen 1993, aber genauso auch die NSU-Morde von zwischen 2000 und 2006. All die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind rassistisch motivierte Morde gewesen und die Opfer waren Muslime oder eben Menschen, die als für Muslime gehalten worden sind. Zu dieser Zeit in den 90ern, Anfang 2000er, hat man eben noch nicht explizit von antimuslimischem Rassismus gesprochen, sondern von Begriffen, die heute weniger verwendet werden, wie Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit.
Seit einigen Jahren wächst das Bewusstsein dafür. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Hashtag-Kampagnen in den sozialen Medien. Geht das über eine reine Symbolpolitik hinaus? Dazu Aladin El-Mafalani, Soziologe und Integrationsforscher an der Universität Osnabrück.
Natürlich ist es eine Form von Symbolik. Ich würde nicht sagen Symbolpolitik, das ist im Prinzip im Übrigen ein Tag, der aus der Community heraus entstanden ist, auch benannt wurde. Von daher würde ich nicht Symbolpolitik es bezeichnen, denn das hat keine Partei, keine politischen Akteure oder so haben das gemacht, sondern das kam aus den Communities selbst. Und das ist auch schon ein ganz guter Hinweis. Die Menschen greifen das selbst an, nehmen es auf, verarbeiten es.
Dass die Verbreitung dieser Thematik über die sozialen Medien so gut funktioniert, findet die Politologin Sabah Nushema wichtig.
Es gibt in den sozialen Medien den Hashtag Kein Platz für Hass, wo alltägliche Übergriffe und Diskriminierungen thematisiert werden. Außerdem finden deutschlandweit immer wieder in dieser und immer mehr Aktionen in verschiedenen Orten statt. Denn seit 2 Jahren, denke ich schon, ist aus dem Aktionstag gegen antimuslimischen Rassismus eine Aktionswoche geworden.
Dennoch gäbe es auch Kritik an dem Begriff des antimuslimischen Rassismus, so El-Mafalani. Diese lautet, dass sich der klassische Rassismus mit der Diskriminierung von Menschen aufgrund von biologischen, äußerlich sichtbaren Unterschieden beschäftige und nicht mit Religion oder Kultur.
Aber das ist eben schon geschichtsvergessen, abgesehen von einer ganz kurzen Phase, in der die Aufklärer versucht haben, durch Rassentheorie und Rassenlehre es ausschließlich biologisch zu begründen. Natürlich dann, es hat nie ganz aufgehört, aber es ging dann doch schon über zu einer immer mehr kulturellen Begründung. Und das war schon in der Zeit der Reconquista so.
Die Spur des antimuslimischen Rassismus lässt sich bis ins 15., 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Auf den Zeitpunkt, als die ChristInnen auf der Iberischen Halbinsel die muslimische und jüdische Minderheiten als fremdartig aufgefasst und sie vor die Wahl gestellt haben, zum Christentum zu wechseln oder das Land zu verlassen.
Also Sprache, Religion, Juden und Muslime wurden da sozusagen adressiert mit dem Rassismus, der da entsteht. Und eben biologisches Merkmal, die weiße Haut, der helle Hautton und das sogenannte reine Blut, das dann aber wiederum Christen zugeschrieben wurde. Und da sieht man, Biologie, also Natur und Kultur sind da symbiotisch in dieser Herrschaftsideologie ursprünglich schon verankert.
Im Gegensatz zur Islamophobie oder Islamfeindlichkeit subsumiert der Begriff antimuslimischer Rassismus auch politische, strukturelle und institutionelle Dimensionen in sich. Younes Al-Amaira ist Geschäftsführer und Head of Content der Datteltäter, einem YouTube-Format von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Er wünscht sich,
dass dieser Tag gesamtgesellschaftlich wahrgenommen wird und auch als solches ernst genommen wird. Dass man auch politisch das noch mehr in die breite Öffentlichkeit bringt, ist noch mehr diskutiert.
Um größere Teile der Bevölkerung in diesem Thema zu sensibilisieren, findet in diesem Jahr erstmals ein öffentlicher Kongress gegen antimuslimischen Rassismus statt. Dazu Aladin El-Mafalani, Beauftragter des Landes NRW für muslimisches Engagement.
Da kann man sich das anhören, was aus ganz verschiedenen Perspektiven es bedeutet, insbesondere betroffen zu sein von antimuslimischem Rassismus. Wir werden Akteure dort haben, die ihre Erfahrungen aus Solingen in den 1990er Jahren im Kontext NSU, auch in Dortmund direkt, in den Nullerjahren und dann eben die letzten aktuellsten Ereignisse, insbesondere in Hanau. Über all das wird gesprochen werden mit Betroffenen, mit Hinterbliebenen, mit Juristen.
Ein weiterer Schwerpunkt sei es auch, über Rassismus und Diskriminierung innerhalb der muslimischen Communities zu sprechen.
Das wird beispielsweise in einem Panel, in einer Podiumsdiskussion abgebildet. Da sind Transgender-Aspekte genauso berücksichtigt wie die Perspektive schwarzer Muslime, die Perspektive von Roma, die Muslime sind.
Der Tag gegen antimuslimischen Rassismus. Hüseyin Topel erläuterte die Hintergründe. Ein Edikt des Kaisers Konstantin für die Stadt Köln aus dem Jahre 321 bot 1700 Jahre später den Anlass, um das jüdische Leben in Deutschland besonders zu würdigen. Mehr als 2400 Veranstaltungen gab es. Corona-bedingt wurde das Fest und Gedenkjahr über 2021 hinaus noch 6 Monate verlängert. Jetzt aber ist das Kulturereignis vorbei und pünktlich zum Ende sorgt ein anderes Kulturereignis, die Documenta, für einen Antisemitismus-Skandal. Chaim Guski hat die 1700 Jahr-Veranstaltungen kritisch verfolgt. Er blockt seine, wie er sagt, jüdische Sicht der Dinge auf der Seite Sprachkasse und er ist uns jetzt am Telefon verbunden. Guten Morgen, Herr Guski.
Hallo und guten Morgen.
Herr Guski, das Jahr sollte zeigen, wie vielfältig jüdisches Leben in Deutschland ist. Ist das gelungen?
Ja, also ich würde das gemischt betrachten. Also ich glaube, alle Veranstaltungen wurden ziemlich gut angenommen. Ich glaube, die Leute aus den Gemeinden, insbesondere die jüngeren Leute, waren ziemlich stolz, ihre Gemeinden zu präsentieren. Das war beeindruckend für mich, glaube ich, und auch für die Beobachter und die Gäste. Ich glaube, für die Künstlerinnen und Künstler war es gut, in Corona-Zeiten dann auch mal eine Bühne zu haben. Aber die Frage ist natürlich, was ist der Anspruch darüber hinaus gewesen dieses Jahres? Da würde ich fragen, ist der erfüllt worden oder nicht? Also ich.
Und was ist Ihr Anspruch darüber hinaus gewesen?
Das ist halt die Frage. Also ich glaube, die Botschaft sollte wohl sein, jüdische Geschichte und Kultur sind Teil Deutschlands. Das wurde immer wieder hervorgehoben. Und das ist durch wohlmeinende politische Akteure immer wieder gesagt worden. Und das ist natürlich auch ein Teil eines ausgrenzenden Prozesses. Weil wenn ich betone, dass jemand auch Teil von ist, dann ist das ein rhetorischer Move, der natürlich die Fremdheit der anderen Seite verstärkt so ein bisschen. Und damit fremde ich ganz stark.
Ja, Sie haben, als Sie vor einem halben Jahr in der Deutschlandfunksendung Streitkultur diskutiert haben, kritisiert, dass immer die freundlichen, die nützlichen Jüdinnen und Juden in einem solchen Jahr präsentiert werden. Würden Sie das immer noch sagen, ein halbes Jahr später?
Das ist ja der Anspruch, der dahinter steht, wenn man sagt, wir machen, auf der einen Seite sagen, wir machen jüdisches Leben sichtbar. Das finde ich auch, das ist ja auch gut, weil es sichtbar ist. Aber die Frage ist, steckt da noch eine Absicht dahinter, die ich erreichen möchte? Also möchte ich damit sagen, ja, schau mal, die sind so wie du. Und deshalb musst du sie nicht schlecht finden oder hassen oder antisemitisch sein. Ich weiß nicht, ob dieser Anspruch erfüllt werden kann, weil ich das kritisch sehe, zu sagen, nur weil man einen Juden schon mal gesehen hat oder kennt, wird man vielleicht nicht zum Antisemiten. Ich glaube, das ist noch ein etwas komplexerer Prozess dahinter.
Ist es denn so, dass Jüdinnen und Juden mehr beweisen müssen als andere, dass sie, wie es dann immer heißt, Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie etwas Gutes, etwas Sinnvolles, etwas künstlerisch Wertvolles für diese Gesellschaft tun?
Ich glaube, das wird eher von nicht-jüdischer Seite immer wieder betont. Also das ist wahrscheinlich gut gemeint, aber dementsprechend nicht gut gemacht. Wenn ich das immer wieder betone, ich glaube, dass wenn man sie einfach machen lässt, dass das dann schon ausreichend ist. Also ich hätte mir vielleicht ein Format gewünscht, wo man es einfach betont. Hier, guck mal, hier kommt ein jüdischer Akteur und das ist ein jüdischer Akteur für jüdischem Hintergrund mit so einem Leuchtschild, auf dem steht jüdischer Akteur. Dann hätte das vielleicht ein bisschen mehr gebracht. Also ich wenn man mich fragt, sage ich immer wieder, wenn man das Wort zum Sonntag mal mit einem Rabbiner bestückt, der dann das Wort zur Woche sprechen könnte oder so, ohne das vorher nochmal medial auszuschlachten, das wäre, glaube ich, eine interessante Geschichte zum Beispiel, das einfach für selbstverständlich zu halten.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Kritik seitens der Macherinnen und Macher gehört worden ist?
Das weiß ich nicht, das wäre vielleicht vermessen zu sagen. Ich glaube, dass mir alle zuhören. Auf der anderen Seite denke ich, dass man gesagt hat, dass man auch mit den skeptischen Meinungen umgehen kann und die für konstruktiv hält. Und ich glaube, solange man konstruktiv daran geht, ist es ja auch legitim zu sagen, ich weiß nicht, ob der komplette Anspruch erfüllt worden ist.
Auch der Kampf gegen Antisemitismus war ein erklärtes Ziel des Festjahres. Und ausgerechnet jetzt, oder jetzt ja nicht mehr, aber am Anfang der Dokumenta, war da ein antisemitisches Bild zu sehen. Und interessant ist ja, dass beide Veranstaltungen von ähnlichen Förderern unterstützt werden, unter anderem eben von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wie erklären Sie sich das? Wie kann man einerseits Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland unterstützen und andererseits eine solche Dokumenta?
Ja, das ist ja das Interessante an der Geschichte. Auf der einen Seite sagt man, man hätte unheimlich viel gelernt über jüdisches Leben in Deutschland und über Antisemitismus. Und ich habe Katharina Balle im Ohr, die irgendwie auf einem Panel sagte, vor zwei Wochen oder letzte Woche, dass sie das, was bei der Dokumenta passiert ist, ich gar nicht für möglich gehalten hätte, dass das auf deutschem Boden von offizieller Seite quasi sichtbar gemacht wird. Obwohl, glaube ich, seit Monaten jüdische Akteurinnen und Akteure immer darauf hinweisen und sagen, pass mal auf, bei der Dokumenta könnte es ein Problem geben. Und dann wird dann das doch wieder abgetan und gesagt, ja, vielleicht sind Jüdinnen und Juden da besonders empfindlich. Und wir schauen mal, das wird schon alles gut gehen.
Als Verteidigung dieses Bildes wurde oft genannt, man müsse den kulturellen Kontext verstehen, in dem das indonesische Künstlerkollektiv Ruhan Grupa, das die Dokumenta kuratiert, beheimatet sei. Gibt es einen kulturellen Kontext, in dem Sie diese Darstellung von Juden verstehen könnten?
Also ich denke, wenn wir eines gelernt haben, und ich glaube, es wurde immer wieder gesagt, ja gerade in Deutschland, muss ich sagen, nee, eigentlich haben wir doch jetzt gelernt während des Jahres, ist egal, in welchem Kontext eine antisemitische Bildsprache verwendet wird oder Antisemitismus verwendet wird. Ich kenne keinen kulturellen Zusammenhang, in dem das okay wäre. Und ich glaube, das ist auch nicht erklärbar, dass man sagt, in einem bestimmten Zusammenhang ist eine antisemitische Äußerung in Ordnung. Also ich weiß nicht, was man da noch dazu lernen muss, um das zu verstehen. Ich glaube einfach, dass das von Seiten der Organisatoren, wie soll man das sagen, gewisse Vorbehalte gibt gegen Menschen, die nicht aus dem europäischen Kulturkreis kommen, die dann sagen, ja, die wissen das nicht besser oder sie können es nicht besser einschätzen. Obwohl da ja Leute sind, das sind studierte Künstlerinnen und Künstler, Leute, die international sich auf der Bühne bewegen und, glaube ich, ziemlich genau wissen, was sie tun und wie Bildsprache funktioniert.
Ein Zauberwort ist immer Dialog. Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden in Deutschland sagte auf einem Podium auf der Dokumenta vorgestern, es gäbe eigentlich mit Leuten, die solche stürmerhaften Karikaturen von Juden zeichneten, nichts zu debattieren. Wie sehen Sie das? Ist das eine Disqualifikation für einen Dialog?
Ein Dialog erfordert ja, dass ich zwei Seiten habe oder mehrere Seiten, die sich auf Augenhöhe begegnen. Daher würde ich sagen, ist es ein bisschen schwierig, wenn die eine Seite nicht bereit ist, zuzugeben, dass sie vielleicht einfach aufgeflogen ist mit ihrer Bildsprache und das nicht richtig eingeschätzt hat. Erst dann kann es ja funktionieren, wenn man sagt, ich bin bereit, dieses Feedback anzunehmen. Die Leute haben ja gesagt, was sie daran stört. Und dann muss man zunächst damit umgehen. Und das ist halt, glaube ich, nicht passiert, soweit ich das überblicken kann.
Vielen Dank, Chaim Guski, für seine Bilanz des Festjahres 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Das war Tag für Tag für diese Woche. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und wie immer danke fürs Mitdenken.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature
aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen? Und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.